Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von StartupRadio.de. Heute mit den beiden Gründern Torben und Chris von 147 und auf Seiten von Startup Radio mir, Jakob und Kirill.
Hallo zusammen. Bevor wir jetzt zum Interview kommen, habe ich noch ein Anliegen an dich, lieber Zuhörer. Deine Stimme zählt. Gib jetzt deine Bewertung zu unserem Podcast auf iTunes ab und hilf uns gemeinsam, Startup Radio bekannter zu machen, damit mehr Gründer auf Startup Radio aufmerksam werden und wir spannende Entrepreneure für ein Interview gewinnen können. Den Link zum Startup Radio Podcast auf iTunes findet ihr auf startupradio.de. Danke schon mal im Voraus. Wir zählen auf euch. Diesmal haben wir Torben und Chris von 147, dem Anti-Hangover-Drink, zu Gast. Hallo zusammen und willkommen bei Startup Radio.
Hallo, grüß euch.
Bevor wir zu 147 kommen und der interessanten Geschichte, würde ich gerne mehr zu eurem Hintergrund erfahren. Da würde ich vorschlagen, Chris, stell dich doch bitte kurz vor, was hast du nach der Schule gemacht?
Nach der Schule habe ich zunächst einmal eine Berufsausbildung gemacht. Ich kam aus einer Akademikerfamilie und hatte mir da ein Studium noch nicht zugetraut. Nach der Ausbildung dann allerdings schon. Vom Bankkaufmann dann die BWL angegangen und dort in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, bis es dann ja so ein halbes Jahr nach Ende des Studiums in diese Gründung führte.
Du warst ja auch in verschiedenen Stationen unterwegs, auch international. Kannst du dazu ein paar Sätze sagen?
Ja, ich habe mal für Rocket gearbeitet, ein Startup namens HelloFresh, was jetzt an die Börse gebracht werden soll. Da war ich relativ am Anfang dabei beim Markteintritt in Australien. Ich war aber auch mal bei einem großen Konsumgüterhersteller Procter & Gamble in der Schweiz, in der Europazentrale, als auch beim größten deutschen Konzern Volkswagen, aber habe auch mal in den Bundestag, also mehr ins Politische, hineingeschaut. Also war eine Zeit, wo ich verschiedene Dinge ausprobiert habe und jeweils immer festgestellt habe, was mir gefällt und was nicht. Und jetzt in der Gründung kommt davon vieles zusammen.
Chris, wie bist du eigentlich zu HelloFresh in Australien gekommen und was hast du da gemacht und wie lange?
Zu HelloFresh bin ich gekommen, einfach weil viele meiner Freunde in den Sphären von Rocket Internet arbeiten und ich fand das interessanter als so manch anderes Projekt von Rocket, weil es physisch ist, weil es was mit Nahrung zu tun hat, also so ansatzweise auch Konsumgut. Und was ich dort gemacht habe, ich war damals Praktikant für Marketing and Business Development. Das heißt, wir haben uns überlegt, was können wir von dem, was von Deutschland aus vorgegeben ist, in Australien in der Kommunikation adaptieren, um das Produkt irgendwie schnell verständlich und cool zu machen auf dem australischen Markt. Bis dahingehend, was sind innovative Vertriebswege, um das Produkt schnell bekannt zu machen und Umsatz uns zu ermöglichen.
Beim Procter & Gamble warst du dann auch im Marketing unterwegs?
Genau, da war ich dann, das war die Station von Procter, war nach HelloFresh, wo ich dann gemerkt habe, hey cool, Marketing taugt mir, aber vielleicht nicht nur so krass hands-on, sondern ein bisschen strategischer. Und bei Procter in der Europazentrale, wo man noch relativ viele Freiheiten hat gegenüber dem nationalen Markt, war es das andere Extrem, also extrem strategisch. Und dort war ich jetzt auch nicht im klassischen Konsumgüterbereich, sondern OTC, also Medikamente, frei verkäuflich, also sozusagen die Healthcare-Sparte von Procter & Gamble.
Ich habe noch eine Frage zu Rocket Internet und HelloFresh. Was konntet ihr bei HelloFresh in Australien in puncto Marketingkommunikation aus Deutschland übernehmen und was musstet ihr verändern?
Also wenn ich mich recht erinnere, dann war vom Wording her gar nicht so viel vorgegeben, weil es ja eine Sprache war. Und ich kann jetzt gar nicht genau differenzieren, was war quasi vorgegeben von dem australischen Team, als ich dazu kam. Also ich kam so 5 Monate nach dem Markteintritt. Und was kam ursprünglich mal aus Deutschland, kann ich jetzt nicht differenzieren. Aber ich weiß noch, dass bei jeglichen Plakat oder Radiospot oder was weiß ich, wir uns das eigentlich immer vor Ort im Team frei überlegt hatten. Also in der Hinsicht recht viele Freiheiten, weniger halt bei den Images oder bei der Webseite.
Und was sind die Segmente, die da besonders angesprochen werden?
Ja, also das war einmal auch so Young Professionals. Das Konzept von HelloFresh ist, glaube ich, den meisten bekannt. Man bestellt ein Abo von Rezepten, bekommt die Rezepte und die Zutaten dann nach Hause geschickt. Das heißt, man will einerseits Leute haben, die wenig Zeit haben, vielleicht auch ein bisschen mehr Geld, Young Professionals, aber auch Familien, die generell unter dem Zeitproblem leiden, vor allem wenn die Eltern berufstätig sind. Also so ein gehobeneres Segment. In Sydney sind wir gestartet und das war da auch ganz gut zugänglich, weil da das Geld auch vor Ort war.
Dann warst du dann auch bei Procter & Gamble, wo der Kirill noch weitere Fragen zu hat.
Ich würde da sogar schon abschließen und zu Torben kommen. Torben, wie sah denn dein Weg aus?
ganz normal Abi gemacht und dann habe ich erstmal ein Zivi in München gemacht. Das ist vielleicht später nochmal relevant, wenn wir über 147 sprechen. Da habe ich dann nämlich in einem Altenheim gearbeitet und hatte relativ viel Zeit. Genau, und dann habe ich in Ingolstadt studiert, an der WFI, BWL. Habe dazwischen mal ein Semester in China verbracht, was sehr spannend war. Ja, dann mal so ein Jahr lang als Werkstudent bei Media Saturn in Ingolstadt gearbeitet, im Controlling, wo ich sagen muss, das hat mich dann auch nachhaltig abgeschreckt, sowas irgendwie mein Leben lang machen zu wollen. Dann bin ich in 2013 wieder nach Frankfurt gekommen, weil ich, ja, hier komme ich ursprünglich her. Wir hatten halt während des Studiums schon 147 entwickelt oder angefangen mit der Entwicklung, die Firma schon gegründet. In 2013 war dann einfach der Gedanke, okay, entweder irgendwo anfangen zu arbeiten und das nebenher als kleines Projekt weiterzumachen, das wird wohl nicht klappen, das braucht einfach mehr Aufmerksamkeit. Und dann habe ich gesagt, nee, ist einfach eine Herzensangelegenheit, da wird jetzt mehr Zeit reingesteckt und seit 2013 sind wir dann also Vollzeit da dran.
Sag mal, Chris und Torben, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
Ja, unsere Kennenlerngeschichte ist tatsächlich ein bisschen außergewöhnlich. Wir haben uns in einem buddhistischen Kloster kennengelernt. Leider nicht irgendwo im Himalaya oder so, sondern in Deutschland. War trotzdem ganz nett. Das war über einen befreundeten Gründer, Kumpanen, also er hat ein eigenes Unternehmen und der hatte uns unabhängig, wir kannten uns halt nicht, unabhängig voneinander gefragt, ob wir nicht mitkommen wollen über ein Wochenende. Er braucht das einfach ein bisschen zum Ausspannen und das ist einfach, da kann man ganz nett wandern und Tee, ja, trinken. Tee trinken. Mich hat vor allem der Tee gereizt, sie haben da eine gute Teestube und seit ich in China war, bin ich sehr teeaffin, eigentlich schon davor, aber vor allem da dann durch die ganzen Grünteesorten und was da alles so gibt. So ein kleines Hobby von mir geworden, habe ich gesagt, ja klar, bin ich dabei. Eigentlich war die Devise fürs Wochenende bei uns dreien, dass wir nicht über Geschäftliches reden. Wir hatten alle so irgendwas, was wir gerade mit uns rumgetragen haben, was so ein bisschen gestört hat. Bei mir war es weniger geschäftlich als mehr eine Trennung, aber gut. und dann hatten wir gesagt, wir sprechen über nichts Geschäftliches. Und dann hatte ich dem Chris aber natürlich trotzdem, als wir uns kennengelernt haben, kurz erzählt, was ich da so mache. Dann haben wir schon das ein oder andere Mal die Regel gebrochen und ein bisschen drüber gesprochen, aber vor allem dann eben nach dem Wochenende da im Kloster haben wir uns dann ganz schnell wieder getroffen und mal ausgelotet, ob wir das nicht zusammen angehen wollen. Und das war eigentlich, innerhalb von einer Woche war es klar, das machen wir zusammen. Dann war Gründerzentrum, Büro gemietet und ja, ab ging's.
Also dazu muss man sagen, also er meinte ja schon, er hat im Studium damit angefangen, es zu entwickeln. Ich war in der Entwicklung zum Großteil nicht dabei. Ich bin dann dazu gekommen, als das Unternehmen dann gegründet war und es dann um die ganzen Marketingfragen ging.
Genau. Marke aufbauen. Mhm.
Genau, dazu kommen wir noch gleich. Dann erzählt doch mal kurz in einem Satz euer 3-Sekunden-Pitch. Was ist denn jetzt 147?
Ja, das ist relativ einfach zu sagen. 147 ist ein Nahrungsergänzungsmittel, was man vor dem Alkohol konsumiert und dadurch dann die Katersymptome stark vermeidet bis ganz verhindert.
Oder wie ich es ausdrücken würde, 147, das ist Deutschlands erster Anti-Hangover-Shot. Achso, Punkt. Okay, Tom hat gesagt, dabei soll ich es lassen. Okay, gut, ja.
Sehr gut, ein Satz, ein Punkt, genau. Jetzt hatten wir ja schon ein Startup in dem Getränkebereich interviewt, das war REST. Ich habe auch heute gerade auch mit denen gesprochen. Ich muss sagen, das entwickelt sich sehr, sehr positiv. Jetzt weiß ich, gibt's ja hier und da trotzdem Hindernisse. Wie habt ihr denn das Ganze angefangen? Also ich weiß, ich kenne vom Problem von Abfüllern, bis man die findet, bis man irgendwie die Zutaten zusammengemischt hat, bis man irgendwie so eine geile Verpackung entwickelt hat und so. Da sind ja mehrere Komponenten, die ineinander greifen müssen und am besten zum richtigen Zeitpunkt dann auch zusammenspielen sollen. Wie war das bei euch? Wie sah bei euch der Weg aus?
Da sprichst du was Gutes an, also die Entwicklung, vor allem wenn man nicht aus der Branche kommt und da vielleicht nicht irgendwie jahrelang Berufserfahrung hat, ist sicher eine große Sache und ich würde sagen, wir haben wahrscheinlich relativ viel falsch gemacht, haben dann immer versucht, schnell draus zu lernen und ich denke, das ist uns auch gut gelungen. Wie wir es gemacht haben, ist, wir haben es einfach so gemacht, wie wir so mit Menschenverstand einfach rangegangen, aber ohne irgendwie Fachwissen am Anfang und das ist sicher was, wo ich sagen würde, das würde ich in Zukunft vielleicht ein bisschen anders machen, jetzt auch mit dem ganzen Know-how, was wir haben, würde das sicher auch schneller gehen oder von Anfang an professioneller gehen und manche Fehler würde man vermeiden. Aber ich denke, das kennen ja auch alle Gründer, dass sie irgendwie sich da durchwursteln müssen. Und hinterher kann man dann immer sagen, es hätte ja auch leichter funktioniert. Ich denke, also wir haben auch viele Sachen von Anfang an durch Zufälle, durch Kontakte, die wir kennengelernt haben, richtig gemacht. Es gibt einfach ja für alles Spezialisten für jedes Gebiet. Und genauso ist auch eben bei der Getränkeentwicklung. Es war ja ursprünglich einfach wirklich nur eine Idee oder ein Produkt aus Eigennutzen. Ja, es war ja wirklich so, dass ich immer sehr schnell Kater bekommen habe und das auch schon bei geringeren Mengen Alkohols und dass ich einfach so ein kleines Hobby da drin habe in Nahrungsergänzungsmitteln, aber auch Ernährung an sich, sodass ich da einfach mich da reingefuchst habe und schon ein bisschen Bescheid wusste, was man dagegen machen kann und das aber sehr lange Zeit einfach über Jahre nur für mich selber eingesetzt habe. Ich hatte es vorhin schon angesprochen beim Zivi in München. Da habe ich das schon genutzt, aber eben nur für mich selber und auch während des Studiums. Und erst während des Studiums, als dann immer Freunde gefragt haben, was ich da eigentlich anrühre und es war da noch ein Pulver, man musste es in Joghurt rühren, erst da ist dann irgendwann so die Idee aufgekeimt, ein Produkt draus zu machen. Und dann schaut man sich natürlich um, okay, ich habe keine Ahnung, wie man ein Nahrungsergänzungsmittel oder ein Getränk produziert. Und dann überlegt man natürlich, naja gut, wer könnte Ahnung haben? Okay, eine Universität hat sicher Lehrstuhl mit Medizinern und Getränketechnologen. So war es auch. Dann haben wir uns in der Universität zusammengetan bei der Entwicklung. Danach überlegt man, okay, wer füllt denn sowas ab? Schauen wir mal. Okay, es gibt viele Abfüller. Dann so ein Ding, was wir dann am Anfang gelernt haben. Also in Bayern alleine gibt es 1600 Brauereien. Und den meisten davon geht es nicht besonders gut, aber die haben ja ihre Abfüllanlage. Und da dachten wir uns, oh ja, schön, dann können wir die einfach mitnutzen, so Lohnabfüllung oder so, was wird schon gehen. Und dann haben wir ein paar Anfragen rausgeschickt und dann haben die gesagt, ja, machen wir schon. Aber es geht erst ab der Menge so und so, also das war dann meistens so ein paar tausend Liter. Die haben gesagt, die ersten 5000 Liter verschwinden eigentlich bei mir in der Maschine. Also die sind in den Rohren und die kriegt dann nicht mehr raus. Ja, und 5000 Liter, wenn man überlegt, also unsere Flasche hat 60 Milliliter, dann sind 5000 Liter, glaube ich, sowas wie 83.000 Flaschen. Ja, das ist also sowas wie eine sehr ordentliche Erstproduktion. Deswegen mussten wir da ein bisschen länger suchen, bis wir einen richtigen Abfüller, einen geeigneten Abfüller gefunden haben. Aber auch da, wenn man ein bisschen sich umschaut, dann findet man schon was.
Welche Fehler habt ihr denn gemacht? Ihr habt ja am Anfang gesagt, dass ihr einige gemacht habt. Was waren so bei euch so die Top 3?
Ich würde sagen, einerseits ein bisschen zu lange sich an Designfragen verkünstelt. Das andere dann wiederum das Gegenteil bei Dingen, wo es auf Details ankommt, nicht genug die Augenprinzip und nochmal alles nach der fünften Änderung trotzdem nochmal durchzugehen, weil sich dann doch nochmal Fehler reinstellen. Also auf dem Etikett von unserem Produkt hatten wir dann am Ende des Tages noch Rechtschreibfehler, weswegen wir am Anfang immer Korrekturaufkleber noch draufkleben mussten, was uns dann im Endeffekt ziemlich viel Zeit gekostet hat. Genau, und als drittes würde mir vielleicht einfallen, noch ein bisschen mutiger zu sein und vielleicht schneller das Team verstärken, sodass man ein bisschen mehr Schlagkraft hat und von dem Gedanken wegkommt, dass man alles wirklich, was man an Ideen hat und sich vornimmt, zu alleine oder zu zweit umsetzt. Kann. Ich denke, es kann clever sein, da früh das Team zu verstärken. Ja.
Ich würde den dritten Punkt noch ein bisschen ändern oder für mich wäre es ein anderer, aber das ist jetzt weniger vielleicht ein Fehler, sondern mehr so ein Learning. Ich glaube, was man so immer weiter lernen muss. Also ich meine, ihr werdet da sicher auch häufig drüber reden und auch die Hörer werden da häufig drüber hören, so dieser Gedanke vom Lean Startup und dass man doch alles möglichst schnell in Prototypen baut und testet und so weiter. Das klingt immer für jeden logisch, aber irgendwie richtig durchziehen, also ich kenne die wenigsten, die es dann richtig durchziehen, ja. Und so war das bei uns auch, weil man hat einfach eine Idee vom Produkt und man denkt einfach, ach, so und so muss das sein und so steht das später im Handel und man hat halt eine genaue Vorstellung davon. Aber das dann einfach mal zu testen, dass man einfach sagt, okay, was ist denn jetzt einfach wirklich so das Minimalprodukt und brauchen wir das am Anfang wirklich schon in 60 Milliliter Flaschen oder reicht es, wenn wir einfach eine viel günstigere Version machen, indem wir da jetzt erstmal einen Pulver machen, was wir selber irgendwie anrühren. Also, dass man einfach wirklich sagt, okay, was ist denn das, was ich testen möchte? Was ist denn die These, die ich rausbekommen möchte? Vielleicht ist der Vertriebskanal, den ich rauskriegen will. Worüber verkaufe ich das denn? Vielleicht ist die Produktform oder vielleicht ist auch der Name oder Design oder so. Dass man wirklich diesen Gedanken einfach ernst nimmt, dass man da erstmal eine Hypothese aufstellt und die dann einfach möglichst schnell testet. Ja, einfach wirklich raus damit. Und bei uns war es auch so lange Zeit die Idee gehabt und gedacht, oh, sau stark, da erzählen wir jetzt mal lieber nicht so vielen von. Und das ist genau der falsche Weg. Man denkt immer, ach, das wird von allen Seiten geklaut oder irgendwie sowas. Das ist blödsinnig. Also die meisten Leute, selbst wenn du ihnen von erzählst, entweder denken sie dann so, ach nee, das geht eh nicht und dann probieren sie es gar nicht erst. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der dann gesagt hat, oh ja, Mensch, sage ich jetzt mal nichts zu, das kopiere ich jetzt mal. Sondern entweder sagen die Leute, ah nee, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Oder die sagen, Mensch, geile Idee, probier doch mal das und das und das und liefern einem noch 100 gute Ideen dazu. Ja. Und so wächst die Idee dann weiter. Also ich würde immer da schnell rausgehen mit und ausprobieren und Feedback einholen.
Was war denn eure Ursprungsidee und wie unterscheidet sich das, was ihr heute habt, von der ursprünglichen Idee?
Die ursprüngliche Idee war, glaube ich, gar nicht so weit entfernt. Also die Idee war einfach, ein Antikatermittel zu haben. Also ich sag mal, was sehr stark sich geändert hat, ist der Einnahmezeitpunkt, weil lange Zeit war halt wirklich das Experiment einfach, okay, wenn es mir am nächsten Tag dreckig geht, wenn ich Übelkeit habe, Kopfschmerzen habe und nicht aus dem Bett komme, was muss ich denn nehmen, damit es mir schnell wieder gut geht? Aber wenn man sich halt ein bisschen da reinschafft in die Materie, dann erfährt oder dann findet man sehr schnell raus, dass es eigentlich nicht viel gibt, was man am nächsten Tag machen kann. Beziehungsweise man kann zwar was machen, aber es wird immer noch dauern, bis es einem wieder gut geht und man hat den Kater erstmal. Also das Beste, was man machen kann, ist, dass man was vorher macht. Und das, denke ich, war so die größte Änderung bei uns, dass man gesagt hat, ah nein, es geht gar nicht darum, dass man irgendwie am nächsten Tag was macht, wenn es einem schlecht geht, sondern es geht darum, dass man vorsorgt.
Um wie viel Uhr feiern denn die meisten Leute nachts? Vermutlich wird euer Getränk am häufigsten um 1.47 Uhr getrunken.
Ja, sollte es eigentlich nicht, weil wir mittlerweile sagen, es ist der Rahmen des Abends, also vor dem Trinken oder beim Vorkühlen und nach dem Trinken. 1.47 Uhr steht einfach für die Zeit, zu der man meistens, wie du schon sagst, unterwegs ist, aber nicht der Einnahmezeitpunkt.
Du, Torben, hast ja schon angedeutet, dass du eine gewisse Affinität zu Nahrungsergänzungsmitteln hast und 147 ist ja auch so eine Art Lifehack. Was hat es denn mit den 60 Gramm Butter, die du jeden Morgen zu dir nimmst, auf sich?
Ja, das ist so ein Ding, was wahrscheinlich mittlerweile schon einigen bekannt ist unter dem Namen Bulletproof Coffee. Da geht es eigentlich darum, also meine Affinität dazu ist halt auch immer, irgendwelche Diäten auszuprobieren, jetzt nicht zwangsläufig immer um abzunehmen. Mein Gewicht habe ich eigentlich ganz gut im Griff. Es geht eigentlich immer eher um schnelle Zunehmen oder für irgendwelche sportlichen Herausforderungen halt optimal mit Nährstoffen versorgt zu sein. Ich ernähre mich eigentlich rein ketogen, das heißt ohne Kohlenhydrate oder mit sehr wenig Kohlenhydrate. Was dann passiert ist, normal laufen Menschen oder der menschliche Körper eigentlich auf Zucker, Glukose. Das kriegt er vor allem am schnellsten aus Kohlenhydrate, also alles, was irgendwie Nudeln, Reis, Brot und so weiter ist, kann er aber auch aus Protein machen. Also alles, was Fleisch, Käse und so weiter ist. Nur, was nur passiert ist, wenn man halt wenig Kohlenhydrate oder keine zu sich nimmt, dann rennt der Körper irgendwann quasi auf Fett. Also dann bezieht er seine Energie aus Fett. Das macht er einmal aus dem Fett, was gespeichert ist im Körper, indem er es aufspaltet. Das macht er aber auch aus dem Fett, was man zu sich nimmt. Es gibt da immer mehr Forschung zu und eigentlich auch gibt es schon sehr lange. Es wurde nur immer sehr industriell bekämpft, weil Zucker viel einfacher in die Nahrung zu packen ist als sehr gesunde Fette und Proteine. Es scheint eigentlich für den Körper eine ziemlich gute Ernährung zu sein in Bezug darauf, dass er sehr viel Energie hat, dass man geistig recht klar ist, aber auch körperliche Leistung bringen kann. Und der Punkt ist jetzt einfach der, man nimmt wirklich während dieser Diät oder dieser Ernährung sehr viel Fett zu sich. Man nimmt so 70-75% seiner Energie aus Fett, dann nochmal 5% aus Kohlenhydrat und der Rest ist Protein. Wenn man morgens einfach in seinen Kaffee so eine Scheibe Butter reinmacht und dann vielleicht noch ein bisschen, also ich mache dann noch Kokosfett rein und etwas MCT-Öl, dann hat man einfach wirklich sehr, man ist zum einen wirklich satt davon und man hat wirklich sehr lange Energie, ohne dass man jetzt ein riesen Frühstück gegessen hat, weil dieses Fett einfach nicht so einen Insulin-Peak hervorruft, also so ein Blutzuckerschock quasi. Man kennt es, wenn man so einen Haufen Nudeln isst, dann ist man erstmal pappsatt und dann wird man sehr müde. Das hat man durch dieses Fett nicht, man hat so eine konstante Energie und man kann es sehr einfach in Kaffee reinpürieren, trinkt das schmeckt hervorragend. Vor allem, wenn man noch ein bisschen Kokosfett reinmacht, ist noch so ein bisschen exotisch dabei.
Wie viel Gramm Kohlenhydrate isst du denn halt? Ich bin da schon ein bisschen neugierig jetzt.
Ja, klar, kein Problem. Also der Punkt bei dieser ketogenen Ernährung ist, man misst einfach, ob man noch in Ketose ist. Also ob der Körper sogenannte ketone Körper produziert. Das ist ein Abspaltprodukt, wenn Fett aufgespalten wird. Und das ist das, was der Körper alternativ zum Zucker als Energieträger benutzen kann. Und für manche Leute ist es wirklich, sie können ganz wenig nur nehmen und schon sind sie aus Ketose raus. Also sie nehmen irgendwie 10, 20 Gramm Kohlenhydrate zu sich und schon merken sie, der Körper läuft wieder auf Zucker. Und bei anderen geht das hoch bis zu 100 Gramm. Ich habe es bei mir so eingestimmt oder rausgefunden mittlerweile, dass ich eigentlich so mit 60 Gramm noch ganz gut unterwegs bin. Man misst dann zum Beispiel im Urin oder im Blut den Ketonewert. Dann kann man halt bestimmen, das hat jetzt funktioniert, ich habe jetzt halt irgendwie eine Mahlzeit gegessen, da war jetzt ein bisschen mehr Kohlenhydrate drin, dann warte ich mal 1-2 Stunden, messe das und dann messe ich so im Abstand von einer Stunde und gucke. Und wenn ich in Ketose bleibe, dann passt es für mich. Also als Regel sagt man am Anfang einfach nicht über 20 Gramm gehen. Wenn man dann drinne ist in Ketose nach 3 bis 5 Tagen, dann schaut man einfach, misst einfach und sollte man rausgehen, dann reduziert man es einfach. Oder wenn es geht, kann man auch Kohlenhydrate erhöhen.
Ich habe hier auf eurer Webseite gesehen, dass ihr neben eurem eigenen Produkt als Lifehack auch, oder ist euer Produkt ein Lifehack?
Wir würden schon sagen, ja. Also es ist natürlich eine clevere Art, schlauer zu feiern. Also wir haben es so ein bisschen für uns unter diesem Begriff laufen, ja.
Habe ich gesehen auf der Webseite, dass ihr da zum Beispiel auch noch ein Foto habt mit einer Klammer, mit der Bier im Kühlschrank so fixiert wird, dass es nicht wegrollen kann. Was hast du denn noch so für andere Lifehacks in deinem eigenen Leben etabliert? Was sind so deine Top 5, sage ich mal?
Das müssen wir jetzt erstmal überlegen. Also ich benutze ehrlich gesagt diesen Begriff Lifehack jetzt nicht so häufig, aber es gibt, also wir sind schon irgendwie Fans davon, dass man so Kleinigkeiten hat, die das Leben irgendwo cleverer machen. Ich bringe jetzt mal ein langweiliges Beispiel, aber eins, was für mich ein ein großer Lifehack seit neuestem ist. Und zwar hat Chris mir zum Geburtstag kürzlich einen wirklich minimalistischen Clip fürs Handy für den Lüftungsschlitz vom Auto geschenkt. Ich habe ein Handy, was relativ groß ist und das passte nirgendwo in meinem Auto irgendwo hin. Das konnte man immer nur auf den Beifahrersitz legen. Und da hat Chris dann mir so eine Halterung für, also weil als Navi ist natürlich blöd, wenn das auf dem Beifahrersitz liegt, so eine Halterung, die wirklich minimalistisch ist, geschenkt für das. Das ist jetzt, sage ich mal, irgendwie ein kommerzieller Lifehack oder kein ausgedachter Trick. Vielleicht ein spannenderer Lifehack, der auch ein bisschen mehr an unserem Thema dran ist. Und zwar, man kann sich viel Geld sparen als Student, also sagen wir mal, das ist jetzt der Studenten-Lifehack. Es ist so, billigerer Alkohol oder dunklerer Alkohol verursacht mehr Kater. Also der hat sogenannte Fuselalkohole drin und noch zusätzliche Stoffe, die der Körper abbauen muss. Und während die Leber das halt machen muss, kann sie nicht den Ethanol, den normalen Trinkalkohol abbauen. Und dadurch kriegt man auch mehr Kater. Also wenn man sowas wie Whisky trinkt oder Rotwein, kriegt man mehr Kater, als wenn man Bier und Korn oder Wodka trinkt. So, wenn man jetzt aber auch noch einen billigen Wodka trinkt, dann ist der noch mal ein bisschen schlechter als ein teurer Wodka. Deswegen würden wir eigentlich immer so als Tipp sagen, etwas teurer und vor allem den klaren Alkohol. Wenn man jetzt aber Student ist und das Geld ein bisschen knapp ist, also Korn ist natürlich günstig, aber auch meistens dann eher noch von minderer Qualität, dann kauft man sich einfach so einen Brita-Wasserfilter und dann schüttet man einfach den billigen Alkohol, den billigen Wodka oder den billigen Korn durch den Brita-Wasserfilter. Und dann ist das im Prinzip um einiges gereinigt, also quasi so, als wenn man ihn mehrfach destilliert hätte, also ein teurerer Wodka. Dadurch kann man sich schon mal ein bisschen was vom Kater sparen, wenn man gerade kein 147 da hat und ein armer Student ist.
Kommen wir doch von den Nahrungsergänzungsmittel und Lifehack-Podcast zu 147 zurück. Wie lief denn eigentlich bei euch das Designprozess ab? Also seid ihr Designer? Und wenn nicht, wie lief das Ganze ab?
Ja, also wir sind keine Designer und wir haben das Produkt designen müssen, logischerweise am Anfang, als wir auch noch nicht so viel Geld hatten. Und da ist es ganz einfach so abgelaufen. Man fragt Freunde, die man kennt, die in der Hinsicht ein bisschen Ahnung haben oder wiederum jemanden kennen, die in dem Bereich schon arbeiten und haben darüber tolle Designer kennengelernt, die unter anderem von Jung von Matt bei Jung von Matt gearbeitet haben, die meisten ja auch was sagen. Und mit denen haben wir die Markenentwicklung betrieben, was so ablief, dass man klassischer Designprozess oder bei einer Markenentwicklung, man hat drei Entwürfe, überlegt dann, welcher Pfad gefällt einem am besten, entscheidet man sich halt für den einen Pfad und dann hat man da noch ein paar Abstimmungsschleifen, bis die Dinge dann stehen. Also das Design von der Flasche, also die Form der Flasche ist natürlich vorgegeben und sowohl die Marke als auch das Produktdesign der Flasche haben wir mit den Designern, die wir da am Anfang gefunden haben, zusammen gemacht.
Habt ihr dann zum Beispiel auch so einen 3D-Druck dann genutzt, um so ein Prototyp zu entwickeln? Oder wie lief das dann ab?
Nö, also 3D-Druck jetzt nicht.
Ein 3D-Druck, Rendering. Nicht ein Rendering hatten wir. Also ein guter Freund von mir ist auch Produktdesigner und den hatten wir dann gebeten, dass er uns da mal so ein Rendering draus machen kann, was wir uns von allen Seiten dann angucken können und gebastelt haben. Wir haben es ausgedruckt und einfach um die Flasche rumgebastelt.
Ja, genau.
Also die Flasche war schon vorgegeben.
Genau, die Flasche ist ja vom Abfüller oder also von dem Hersteller der Flasche vorgegeben. Die können einem auch die Daten dafür geben, sodass man das kompilieren kann. Und dann war es, ich meine, das ist trotzdem, finde ich, eine sehr gute Frage, weil wir hatten die Flasche designt mit einem Rendering, haben damit dann ein Dreivierteljahr oder so gearbeitet, bevor das Produkt jemals in Produktion war, was natürlich sehr geholfen hat, weil wir das Produkt noch nicht hatten. Und dann zum Basteln kam es dann, als dann irgendwann mal die Bild-Zeitung sagte, hey, wir hätten gerne ein paar Fotos von euch mit dem Produkt und wir das Produkt aber ja noch nicht hatten. Das war dann das erste Mal, dass wir auch physisch das nachbauen mussten. Da hat es am Computer nicht mehr gereicht. Ja.
Apropos Bild, wie habt ihr eigentlich euer Marketing aufgebaut und welche Marketingkanäle haben bei euch dann am besten funktioniert?
Ja, also wir sind prinzipiell sehr klassisch vorgegangen. Also wir sind am Anfang überhaupt nicht auf Online-Marketing gelaufen und dachten uns, okay, was wissen wir über unser Produkt? Die Leute reden gerne drüber. Es ist irgendwie so ein Pain, der Kater, den fast alle Menschen irgendwie interessiert. Und dann gibt es noch gewisse Zeitpunkte im Jahr, Oktoberfest, Karneval, Silvester, wo die Leute nochmal gerne drüber sprechen. Deshalb war für uns irgendwie klar, okay, es muss da effektive Wege geben, ohne dass wir viel Geld ausgeben, dass wir unser Produkt ins Gespräch bekommen, was da eben, wie gesagt, konkret Pressearbeit ist. Das heißt, man bespielt einfach mal ein paar Redakteure mit dem Produkt und dann kommt ab und zu mal was bei raus.
Ja, aber wie lief das denn genau ab? Also Presse, ich meine, es gibt ja Presseverteiler, da schickt man vielleicht so eine Pressemitteilung, dann liest sie keiner. Also, ihr habt ja bestimmt irgendwas verwendet oder irgendeinen Aufhänger gehabt, wo wo die Presse auch drauf angesprungen ist.
Ja, je nachdem, in welcher Jahreszeit wir uns befinden, machst du halt einen catchy Betreff der E-Mail. Ja. Meine Erfahrung ist jetzt, da die Redakteure jetzt viel Werbung bekommen, dass man sich wirklich kurz hält und irgendwie 2-3 scharfe Sätze formuliert und dann vielleicht noch ein Foto dazu, damit es irgendwie greifbar ist und leicht zu werten ist, und dann funktioniert das. Also was wir konkret gemacht haben, war einmal eine Pressemitteilung, wo wir uns auch haben helfen lassen von erfahrenen Journalisten aus unserem Freundeskreis, und ansonsten tatsächlich dieses 1:1 Bespielen per E-Mail mit scharfen Wörtern.
Und was sicher auch immer noch ganz gut ist, also was wir so ein bisschen auch als Vorteil hier sehen, ist, wir sitzen ja derzeit in Mainz. Es gibt hier einen kleinen Mikrokosmos von Gründern, der auch sehr nett ist und der auch braucht gute, spannende Sachen dabei, sind mit Frankfurt und Wiesbaden zusammen sicher noch ein bisschen größer. Aber es ist jetzt nicht irgendwie wie Berlin oder Hamburg oder so, wo, ja, weiß ich nicht, tausende Startups vielleicht auch um die Aufmerksamkeit der Presse konkurrieren, sondern wo man vielleicht auch schneller mal auffällt. Ja, also wir haben natürlich ein auffälliges Produkt, wir haben natürlich ein besonderes Produkt, was so in der Form noch nicht wirklich bekannt ist. Aber wir sind eben auch in einer Region, wo jetzt nicht jeden Tag irgendein großes Startup gelauncht wird. Und da kann man auch auf Veranstaltungen, trifft man noch auf Leute, die Einfluss haben, auf Journalisten, auf Leute, die da berichten möchten. Und da ist das Ganze, denke ich, ein bisschen einfacher. Das spielt uns noch ein bisschen irgendwie auch in die Hände hier, dass wir in einer Region einfach sind, wo nicht alltäglich irgendwelche super innovativen Sachen gelauncht werden.
Ist zumindest unsere Hypothese. Vielleicht geht es ja auch in Großstädten gut, aber das können wir jetzt. Davon können wir noch nicht berichten, von der Erfahrung her.
Habt ihr für euer Marketing Zielgruppen bewusst ausgewählt? Und wenn ja, welche? Also vermutlich auch wieder junge Aufsteiger.
Genau, also wir sagen immer, eines unserer größten vermeintlichen Vorteile ist, wenn man selbst Teil der Zielgruppe ist, wir alle, die gerne feiern gehen und trotzdem irgendwie am nächsten Tag Leistung bringen können, das ist einerseits, um jetzt so mal die pauschal zum Beispiel zu bringen, der Student, wobei der Nachteil am Student halt ist, dass er nicht so viel Geld hat. Andererseits gibt es viele Studenten, die es cool finden, ne? Early Adapters mit neuen Produkten um die Ecke zu kommen und andere zu beeindrucken. Ansonsten, genau, die Aufsteiger, das heißt, du denkst da wahrscheinlich auch an Young Professionals bis hin zum einfach dem McKinsey-Berater, der abends, weil er so einsam ist, schon wieder so viel gearbeitet hat, in der Hotelbar sitzt und am nächsten Tag trotzdem wieder fit sein möchte.
Und zwar eigentlich der Gedanke mehr so, wir kommen ja auch irgendwie aus dem Studentenleben gerade, wo man halt, im Studentenleben hat man halt auch noch die Zeit, am nächsten Tag mal einen Kater auszukurieren, ja. Man geht halt irgendwie viel feiern, aber man hat noch die Zeit, auch mal irgendwie einen Tag zu vertrödeln. Aber dann die Leute, die irgendwie aus dem Studium kommen, die immer noch gerne mal weggehen, aber dann halt feststellen, dass sich ihre Freizeit jetzt aufs Wochenende begrenzt, die überlegen sich das halt dann auch häufig nochmal, ne? Okay, gehe ich jetzt wirklich noch weg, oder sonst hänge ich irgendwie morgen Samstag in Seilen, na, dann habe ich noch einen Sonntag, dann habe ich noch einen Tag irgendwie richtig Wochenende. Also einfach so ein bisschen die Leute, die sagen, okay, ich gehe immer noch gerne weg, ich treffe mich gerne mit Leuten und wir trinken auch vielleicht was dabei. Aber ich möchte dann nicht mein ganzes Wochenende veropfern. Also das ist auch so ein bisschen, was wir einfach im Kopf haben.
Aber ich finde deine Frage ansonsten sehr gut, weil Zielgruppe ist ja prinzipiell jeder, der Alkohol trinkt, und je älter man wird, umso, so heißt es immer, so sagen es eigentlich fast alle, so schlimmer werden die Kater. Deshalb wäre unsere Zielgruppe ja genauso 40, 50, 60 Jahre alt. Aber wir denken halt, wenn man jeden versucht anzusprechen, spricht man niemanden an, und unserer Meinung nach gehen halt Trends eher häufig von der jüngeren Generation aus. Entsprechend haben wir uns halt auch in der Kommunikation darauf eingestellt, und so wie unsere Kommunikation, unser Produktdesign jetzt ist, sprechen wir jetzt nicht den Durchschnitts 50-Jährigen mehr an in Deutschland. Ja.
Wie viele Flaschen habt ihr denn am Anfang produziert und was hat das gekostet?
Also, wenn man so Getränke-Startups fragt, ihr sagt, ihr habt jetzt auch schon welche interviewt, die starten je nach Produktgröße auch irgendwie so zwischen 10 und 50.000, das, was wir jetzt kennen. Wir haben ein etwas kleineres Produkt, so mit 30.000 Flaschen gestartet. Was das kostet, können wir jetzt natürlich nicht so ohne weiteres sagen. Aber es wird auf jeden Fall günstiger, weil wir jetzt die nächste Produktion anstehen haben, die dann fast doppelt so groß ist. Da gibt es schon gewisse Skaleneffekte. Das heißt, das ist schon erstrebsam, wie man sich jetzt denken kann, möglichst schnell größere Produktionsmengen zu kommen.
Ich habe noch Fragen, die nicht direkt mit der 147 zu tun haben, und zwar an dich, Torben. Du schreibst ja auf der Webseite von 147, dass du es liebst, dir Wissen anzueignen. Was sind denn für dich die besten Quellen zu den Lifehacks und auch die Bücher, die du am meisten empfiehlst?
Eine gute Frage. Also so als Quellen, eine meiner Lieblingsquellen, also im Moment pendel ich halt immer zwischen Frankfurt und Mainz. Das ist so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Da kann man natürlich nichts lesen unterwegs, deswegen perfekt halt für Podcasts. Die meisten eurer Hörer werden den wahrscheinlich schon kennen, aber der Der Podcast von Tim Ferriss ist wirklich hervorragend, weil er da einfach, ja, selber natürlich als VC, als ja, kreativer Gründer und auch als Lifehacker und Biohacker und was weiß ich, da natürlich irgendwie weit vorne ist, aber weil er sehr, sehr spannende Leute hat, also von Arnold Schwarzenegger über ja, irgendwelche Navy Seals beziehungsweise irgendwelche Autoren, der hat eigentlich alles da und viele Gründer auch und das ist halt immer sehr, sehr spannend, da kriegt man eine gute Mischung eigentlich mit und gute Insights auch so von führenden Gründern aus den USA. Also den höre ich immer eigentlich so auf der Fahrt. Bücher, ja, ich lese eigentlich extrem viel, aber ich weiß nicht, wie viel davon jetzt einfach so empfehlenswert ist, weil es einen weiterbringt. Also tatsächlich, wer es noch nicht gelesen hat, ist natürlich immer gut die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Nein, man kriegt hinterher nicht die 4-Stunden-Arbeitswoche, aber es bringt viele interessante Ansätze, ist sicher ein Klassiker. Sonst eines meiner Lieblingsbücher, sehr kurz, ist von Viktor Frankl. Ich überlege gerade, wie der deutsche Titel davon...
Trotzdem Ja zum Leben sagen.
Ich glaube, der deutsche Titel ist Trotzdem Ja zum Leben sagen, genau. Aber von ihm sind eigentlich alle Bücher empfehlenswert. Also ich lese mittlerweile auch seine Lehrbücher, da steht sehr viel Interessantes drin. Bringt dann natürlich persönlich eher was fürs Leben als jetzt vielleicht fürs Geschäftsleben. Aber trotzdem, denke ich, sollte eigentlich jeder Mensch mal irgendwie gelesen haben. Und sonst, ich habe noch einen sehr, sehr guten Tipp für Gründer, die vielleicht, oder angehende Gründer, die vielleicht den Arsch nicht hochkriegen, was es geben soll, das sind Bücher von Stephen Pressfield. Und zwar explizit The War of Art.
Art of War?
Nein, das ist das andere.
Okay.
Also the Art of War ist von Sun Tzu, auch interessant. Nee, genau, von ihm ist the War of Art und Do the Work. Das sind beides Bücher, die sind mehr so Collagen von Sätzen, sehr, sehr grafisch. Kann man sehr gut lesen, sollte man sich auch in der Printversion holen, nicht in der Kindle-Edition oder sowas. Weil man sie einfach immer wieder, man kann eigentlich jeden Morgen drin lesen oder ständig drin lesen. Das ist so, würde ich sagen, wenn jemand einen regelmäßigen Tritt in den Arsch braucht, loszulegen, dann ist das perfekt dafür. Also sonst so als Quellen, ich finde es sonst immer sehr interessant, einfach an die ursprünglichen Quellen zu gehen. Also wirklich irgendwelche Paper zu lesen oder wirklich irgendwelche wissenschaftlichen Publikationen anzugucken. Weil natürlich häufig gerade irgendwie in größeren Medien sehr wenig Platz ist für eine ausgewogene Berichterstattung dann zu irgendeinem Thema. Natürlich so die Catchphrases irgendwie rausgesucht werden und dann propagiert werden. Und im Endeffekt, wenn man es durchliest, kommt man zu einem anderen Ergebnis oder dass das alles gar nicht so ganz so stimmt. Deswegen ist es eigentlich immer ganz interessant, wenn man da einfach sich an den Quellen bewegt und das gerade so, was irgendwie Ernährung angeht oder was irgendwie solche... Bei Ernährung ist immer sowieso ein großes Thema, weil da vieles halt publiziert wird, was dann irgendwie interessensgetrieben ist.
Das ist ein spannendes Thema, das wir jetzt jedoch hier nicht vertiefen. Wir haben ja auch noch ein Gewinnspiel, auf das wir zu sprechen kommen wollen. Was können denn unsere Hörer gewinnen?
Genau, Jakob, so sprichst es an. Jeder, der selbst 147 mal ausprobieren möchte, hat jetzt die Chance dazu. Feier doch mal Silvester mit 147 ganz ohne Kater. Wir verlosen dreimal jeweils 12 Dosen des 147 Shots. Du willst deinen Kater bis Silvester wegtrinken? Dann mach mit und hinterlasse einen Kommentar in unserem Blog zur Sendung oder twittere, warum du die 12 Dosen bekommen willst. Mit dem Hashtag 147, wann ausgeschrieben, 47 als Zahl, Gewinn, verlosen wir unter allen Kommentaren jeweils die 12 Dosen, dreimal. Ihr könnt uns die Kommentare im Blog, auf Facebook oder halt auf Twitter genau hinterlassen. Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 27.12.2015 um 22 Uhr, mitteleuropäische Zeit. Alle Angaben ohne Gewähr, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Beauszahlung der Gewinne ist nicht möglich, Teilnahme 18er Jahren. Wer das nochmal nachlesen möchte, kann das auch gerne nochmal tun, dann bei der Folge zur Sendung auf startupradio.de.
Und immer daran denken, den Hashtag zu verwenden, auch bei Facebook, damit wir euch identifizieren können als Teilnehmer.
Ich hatte noch Fragen jeweils an Chris und Torben. Chris, was war eigentlich eure beste Investition unter 100 Euro?
Meine beste Investition unter 100 Euro war ein Fakronkorker. Und zwar kriegt man bei Amazon, ich wusste das nicht, und ich hatte irgendwann mal die Idee, warum gibt's sowas nicht? Und dann habe ich geguckt und dann habe ich gesehen, es gibt einen Handfakronkorker. Damit kann man nämlich einfach Bierflaschen und sowas wieder verkronkorken. Wer sich jetzt fragt, was man damit dann irgendwie machen soll, ist ganz einfach. Man trinkt halt das Bier aus, dann nimmt man alkoholfreies Bier, füllt es da wieder rein und dann verkronkorkt man das wieder. Und wenn das nächste Mal die Kumpels da sind, dann trinkt man die ganze Zeit freudig vor sich hin und einer kriegt die ganze Zeit alkoholfreies Bier. Und dann guckt man einfach mal, was passiert. Das ist extrem lustig. Man kann alternativ auch Kaffee reinfüllen oder Tabasco oder so und den Leuten nicht erzählen. Es war definitiv nicht die sinnvollste Sache, die ich mir jemals gekauft habe, aber ziemlich die lustigste.
Ja, da bin ich wohl dran. Also, ich meine, ich habe Torben den Handyhalter, den Kenu Airframe nicht umsonst geschenkt. Ich finde das einfach extrem clever. Und da ich auch echt viel Auto fahre, ist es einfach eine super Erleichterung. Manchmal sind es halt echt die kleinen Dinge, die Lebensqualität immens erhöhen.
Ich habe noch eine Frage. Eine letzte und eine Abschlussfrage. Stellt euch vor, ihr könnt mit einem Satz der ganzen Welt etwas mitteilen und jeder und alle würden es verstehen. Was würdet ihr sagen?
Ja, also ich habe hier sowas neben meinem Schreibtisch hängen, um mich immer an die für mich wichtigsten Weisheiten zu erinnern. Und eine, die da ganz besonders hervorsticht, ist der Satz, es gibt nicht nur die eine Wahrheit. Das heißt, auch wenn man irgendwie im Austausch ist, im Team arbeitet und es Meinungsverschiedenheiten gibt, dann finde ich es irgendwie ganz wichtig, nicht zu vergessen, dass es eigentlich nie so ist, dass der eine Recht, der andere Unrecht hat, sondern meistens haben alle auf ihre Art und Weise Recht. Und es ist immer interessant, offen zu hinterfragen, warum kommt der andere zu dieser Meinung? Und das, was dann als Ergebnis bei rauskommt, ist, finde ich, dann häufig viel fundierter oder durchdachter, als wenn man immer nur bei seiner eigenen Meinung, bei seiner eigenen Wahrnehmung und Wahrheit bleiben würde. Vielleicht auch anders ausgedrückt, es gibt immer zwei Seiten derselben Medaille, das hat man ja auch schon gehört, aber ich finde, so wie ich es eben beschrieben habe, das ist irgendwie treffender.
Das ist so eine schwere Frage. Ich glaube, da würde ich mich Jim Jeffries anschließen, der übersetzt gesagt hat, sei kein Arschloch. Ich glaube, man könnte so viel mitteilen und ich finde Chris' Antwort deutlich besser, Sachen zu hinterfragen und dass es zu weniger Streitigkeiten führt. Aber ich glaube, wenn jeder dafür sorgt, dass er selber den anderen nicht auf die Nerven geht, ihnen gar was antut, ich glaube, dann wäre schon vielen geholfen.
Das war eine Folge StartupRadio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup-Events findet ihr auf www.startupradio.de.